Ja, schönen guten Morgen. Ich freue mich an diesem sonnigen Morgen heute da zu sein, mit euch gemeinsam in Gottes Wort reinzuschauen. Man kann ausschlafen, das ist was Schönes, aber man kann da sitzen und von Gottes Wort hören und ich denke, das ist noch viel schöner, das ist noch viel wohltuender für die Seele. Und deshalb möchte man heute das auch tun. Aber zu Beginn möchte ich euch eine Geschichte erzählen, und zwar, ich war damals 15 Jahre und das war mein zweites Praktikum. Mein erstes Praktikum war in St. Veit beim Funder. Zweites Praktikum war bei der Voestalpine in Zeltweg. Und ich habe 4 Wochen da Praktikum gemacht bei dieser Firma. Und ich kann mich noch erinnern, heute an diesen ersten Tag. Da bin ich da reingegangen und habe mir gedacht, natürlich haben wir ein Schönes angezogen. Gell. Jetzt haben wir gedacht, okay, passt. Ich werde heute schauen, dass ich meine Aufgaben gut mache, dass der Chef was Gutes von mir denkt. Und war schon ganz gespannt, gell. Was wird so der erste Auftrag sein, was werde ich heute machen. Gell? Da komme ich rein und dann treffe ich den Chef und er sagt, ja, super schön und so weiter und so fort. Und gibt mir dann irgendeinen Auftrag, irgendwas Kleines am Computer, was installieren und dann dort in ein anderes Büro gehen, eine Tastatur anschließen und so. Und ich war dann relativ bald fertig und habe gemerkt, irgendwie, der gibt mir nichts mehr zu tun. Gell? Und dann war der restliche Tag relativ langweilig. Bis ich dann später realisiert habe, der Chef hat nicht gewusst, was er mit mir tun soll. Der hat sich gedacht, was mache ich jetzt 4 Wochen lang mit diesem 15-Jährigen? Wie kann ich den nur irgendwie beschäftigen? Gell? Das war mein erster Arbeitstag bei der Voestalpine. Kannst du dich noch an deinen ersten Arbeitstag erinnern? In der jetzigen, wo du jetzt gerade arbeitest oder vielleicht einen früheren Job, irgendetwas, was du erlebt hast, was dich da geprägt hat oder erster Tag in der Uni oder in der Schule. Wie war das bei dir? Dürft kurz zum Nachbar gehen, zum Nachbar euch drehen, mit dem habt ihr eh schon geredet, den kennt ihr jetzt schon, gell? Erzählt denen einmal kurz, wie euer erster Arbeitstag war. So, sehr wahrscheinlich habt ihr eure Geschichte noch nicht fertig erzählt oder vielleicht seid ihr schon fertig. Aber ihr könnt gerne die Geschichte da nach dem Gottesdienst dem anderen weitererzählen. Ganz interessant, gell, was man da erfahrt über die anderen. Die anderen oder anderen haben gelacht. Muss sehr lustig gewesen sein bei euch. Aber wir lernen heute oder reden heute über einen Mann, der hat einen ganz interessanten ersten Arbeitstag gehabt. Ich stelle mir das so vor, der ist in sein Büro gekommen, der hat sich natürlich auch schön angezogen, wahrscheinlich auch Krawatten oder so, gell? Hat sich gedacht, okay, passt, heute geht's los, gell? Heute bin ich dran, ich habe ein Notizbuch mitgenommen und dann ist er da. Okay, was soll so meine erste Aufgabe sein, Chef? Was soll ich machen? Womit verbringe ich meine Zeit heute? Heirate eine Hure und zeuge mit ihr Hurenkinder. Wie bitte? Habe ich da jetzt gerade irgendwie verstanden, habe ich dich da gerade richtig verstanden? Redest du zu mir, ist das, heirate eine Hure und zeuge mit ihr Hurenkinder. Stell dir das vor, das wärst du. Stell dir das vor, das wäre tatsächlich etwas, was du erlebt hättest. Komplett verrückt. Und das ist die Geschichte, so startet die Geschichte im Buch Hosea. Warum sagt Gott, redet Hosea zu Gott und warum sagt Gott das zu Hosea? Dieser unglaublich verrückte Auftrag. Das hat einen Grund. Und über den Grund wollen wir reden und da werden wir gleich dazu kommen. Aber ich möchte heute zum Einstieg noch ein bisschen weiter ausholen, noch einen Schritt zurückgehen, weil wir werden in den nächsten Wochen werden wir uns mit den kleinen Propheten beschäftigen. Also die kleinen Propheten, die heißen nicht kleinen Propheten, weil sie halt alle 1,60 waren, sondern die heißen klein, weil sie alle relativ kurze Bücher haben. Kannst du dir also vorstellen, das war das TikTok vom Alten Testament. Also die haben einfach kurz und prägnant, in einem Kapitel, in zwei Kapiteln haben sie gesagt, das ist die Nachricht Gottes für euch. Ganz kurz und prägnant. Deshalb die kleinen Propheten. Es gibt 12 von diesen kleinen Propheten, die waren alle auf einer Schriftrolle damals zusammen. Wurde auch als ein Gesamtbuch betrachtet. Gell? Und diese kleinen Propheten, die haben gewirkt über einen Zeitraum von 400 bis ca. 450 Jahre. Das ist eine lange Zeit. Stell dir vor 400 Jahren, was war da so bei uns in Europa? Da war der 30-jährige Krieg, gell? Evangelische, Katholiken und so weiter. Das ist ein langer Zeitraum. 400 Jahre. Und in diesem Zeitraum ist natürlich unglaublich viel passiert. Und so jeder dieser kleinen Propheten, der hat eine gewisse Zielgruppe gehabt, der hat eine Botschaft gehabt und die hat da gewissen Leuten sagen sollen. Das waren verschiedene. Und was wir da noch verstehen müssen zu dieser Zeit, und jetzt muss ich leider kurz geschichtlich werden, gell, aber das zahlt sich aus, glaubt mal das. Damit wir diese Propheten verstehen, müssen wir nämlich immer eine Frage stellen, wenn wir dieses Buch anfangen, irgendwas von diesen Propheten anfangen zu lesen. Und zwar die Frage ist, war dieser Prophet vor dem Exil oder nach dem Exil? Jetzt sagst du, was hat das mit irgendwas zu tun? Aber wir müssen wissen, dass circa um das Jahr 1000 vor Christi, das kann man sich gut merken, gell? 1000 vor Christi, da war der David ein König. David, sein Sohn, das war der Salomo und die haben das ganze Land Israel da gehabt und der Salomo hat das die größte Ausdehnung gehabt damals, aber relativ kurz. Es war 930 vor Christi, ist dieses Land gespalten in ein Nordreich und ein Südreich. Zwei verschiedene Reiche, die haben teilweise gegeneinander gekämpft, Kriege geführt. Und jeder dieser Propheten, der war jetzt entweder irgendwo oben im Norden oder der war irgendwo unten im Süden. Und diese zwei Bereiche, diese zwei Länder, die haben ganz unterschiedliche Geschichten. Ähnlich, aber doch unterschiedlich. Was meine ich damit? Wenn wir uns das anschauen, wir sehen es da 1000 vor Christi, der David. Gell? Und da haben wir jetzt das Nordreich, das heißt Israel, und das Südreich heißt Juda. Im Nordreich Israel, es waren 10 Stämme. Und das Israel, es gibt ganz verschiedene Namen, auch im Buch Hosea, das wird manchmal Ephraim genannt, das wird manchmal Jakob genannt, aber es redet immer von diesem Nordreich. Das ist Israel. Es meint nicht das Gesamte, sondern es meint nur das Nordreich, wenn wir von Israel reden. Und im Südreich, das war Juda, das waren 2 Stämme. Und diese zwei Völker, das gleiche Volk, aber diese zwei Reiche haben unterschiedliche Könige gehabt. Und im Nordreich waren die Könige fast durchgehend böse. Durchgehend wollten sie nichts von Gott wissen. Man kann es nachlesen im Buch Könige. Gell? Durchgehend haben sie sich gegen Gott gewandt und Gott hat sie immer wieder gewarnt durch Propheten, bis es dann schlussendlich 722 vor Christi sind sie weggeführt worden ins Exil. Das Südreich, da haben sie verschiedene Könige gehabt. Manche Könige waren gut, die haben wirklich Gott geliebt, die haben gute Dinge gemacht und andere Könige haben wieder irgendwelche Altäre gebaut und alle andere Sachen gemacht, die Gott nicht gefallen haben. Und deshalb ist das Südreich auch länger, hat länger existiert, bis 586 vor Christi, als das auch zerstört worden ist. Jerusalem, der Tempel zerstört und sie sind in die Gefangenschaft geführt worden. Also beide waren im Exil und das Südreich ist wieder zurückgekommen, Nordreich teilweise, nicht als Gesamtes. Und die Propheten, ihr seht es schon, ich habe es euch da hingeschrieben, die sind ganz verschiedenen Zeiten. Gell? Und je nachdem, wo sie sind, zu wem sie reden, teilweise reden sie auch zu den Nachbarländern, Ninive, zum Beispiel wie der Jona, das sieht man glaube ich gar nicht, gell? Oder da unten Edom, der Obadja. Und so, wir müssen uns fragen, wenn wir immer ein Buch anfangen zu lesen, zu wem hat er geredet und wann hat er geredet? Und die Frage vom Exil ist da ganz zentral. Das ist so, wie würdest du dich mit der Geschichte von Europa beschäftigen, gell, 20. Jahrhundert, und du beschäftigst dich, du lässt einfach den Zweiten Weltkrieg komplett außen vor. Das hat uns so geprägt, gell, als Länder, als Kontinent. Genauso geprägt hat sie das Exil. Und dieses Exil wird eine ganz zentrale Botschaft für die Propheten, für fast jeden von diesen Propheten. Aber ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber wir schauen uns jetzt heute diesen ersten einen Propheten an. Und zwar, das war der Hosea. Und was ich machen möchte heute, ich möchte mit euch ein bisschen mehr lesen, wie ich es normalerweise mache in einer Predigt, aber um euch auch ein bisschen einfach ein Gefühl zu geben, wie haben diese Propheten geredet, gell? Was waren so ihre Nachricht. Das werden wir sicher nicht jeden Sonntag machen, aber heute mache ich das. Ich lese jetzt einmal die ersten zwei Kapitel von diesem Buch Hosea. In diesem Buch, also das Hosea 1,1, in diesem Buch steht, was der Herr durch Hosea, dem Sohn von Beri, verkünden ließ. Das Wort des Herrn erging an Hosea während der Zeit, als in Juda nacheinander die Könige Usia, Jotam, Ahas und Hiskia regierten, während in Israel Jerobeam, der Sohn Joasch, König war. Als der Herr zum ersten Mal, ersten Arbeitstag, zu Hosea sprach, sagte er: Heirate eine Hure und zeuge mit ihr Hurenkinder, denn das ganze Land ist mir untreu geworden und läuft wie eine Hure fremden Göttern nach. Hosea ging und heiratete Gomer, die Tochter Diblaims. Sie wurde schwanger und gebar ihm einen Sohn. Da sagte der Herr zu Hosea: Gib ihm den Namen Jezreel, denn es dauert nicht mehr lange, bis sich das Blutbad des Königs Jehu in Jezreel angerichtet hat, an seine Nachkommen räche und den Königtum in Israel ein Ende mache. Eben dort, in der Ebene Jezreel, werde ich an jenem Tag das Heer Israels völlig vernichten. Und Gomer wurde zum zweiten Mal schwanger und gebar eine Tochter. Da sagte der Herr zu Hosea: Gib ihr den Namen Kein Erbarmen. Denn ich habe jetzt kein Erbarmen mehr mit den Leuten von Israel. Ich vergebe ihnen ihre Schuld nicht mehr. Doch mit den Leuten von Juda werde ich Erbarmen haben und ihnen helfen. Denn ich bin der Herr, ihr Gott. Aber ich helfe ihnen nicht mit Kriegswaffen, mit Pferden und Reitern. Als Gomer, ihre Tochter, kein Erbarmen, nicht mehr stillte, wurde sie zum dritten Mal schwanger und gebar einen Sohn. Und der Herr sagte: Gib ihm den Namen nicht mein Volk, denn ihr seid nicht mehr mein Volk und ich bin nicht mehr für euch da. Die Israeliten werden einmal so zahlreich werden wie der Sand am Meer, der sich weder zählen noch mit Hohlmaß messen lässt. Sie, zu denen der Herr gesagt hat: Ihr seid nicht mein Volk, werden dann Söhne des lebendigen Gottes genannt werden. Die Leute von Juda und die Leute von Israel werden aus dem ganzen Land zusammenkommen und sich ein gemeinsames Oberhaupt wählen. Sie werden das Land bedecken wie Gras, das aus dem Boden sprießt. Das wird ein großer Tag sein, wenn es geschieht, was der Name Jezreel bedeutet, nämlich Gott seht. Sagt zu euren Brüdern, mein Volk, und zu euren Schwestern: Es gibt Erbarmen. Erhebt Anklage gegen eure Mutter Israel, sagt der Herr, klagt sie an, denn sie hat so gehandelt, dass sie nicht mehr meine Frau sein kann und ich nicht mehr ihr Mann. Sie soll die Zeichen ihrer Hurerei aus ihrem Gesicht und aus ihrer Brust entfernen, alles, was daran erinnert, dass sie mir die Treue gebrochen hat. Sonst werde ich ihr alle Kleider nehmen, sodass sie nackt und bloß wie am Tag ihrer Geburt dasteht. Ich mache sie zu einer Wüste, zum wasserlosen Land. Ich lasse sie verdursten. Mit ihren Kindern habe ich kein Erbarmen, weil sie Kinder einer Hure sind. Ihre Mutter hat es mit anderen Männern getrieben und gesagt: Ich laufe meinen Liebhaber nach. Sie geben mir, was ich brauche: Brot und Wasser, Wolle und Flachs, Öl und Wein. Darum versperrt ihr den Weg mit Dornengestrüpp und verbaue ihn mit einer Mauer. Wenn sie dann ihren Liebhaber nachläuft, kann sie sie nicht erreichen. Sie sucht sie, aber sie kann sie nicht finden. Dann wird sie sagen: Ich will zu meinem ersten Mann zurückkehren. Bei ihm ging es mir besser. Sie wollte nicht wahrhaben, dass ich es gewesen bin, der ihr Korn, Wein und Öl gab. Mit Silber und Gold habe ich sie überhäuft und sie hat es zu ihrem Baal getragen. Darum nehme ich mein Korn und meinen Wein wieder an mich, gerade dann, wenn sie die Ernte einbringen will. Ich nehme ihr meine Wolle und meinen Flachs, sodass sie nichts mehr anzuziehen hat. Ich stelle sie nackt vor ihren Liebhabern an den Pranger und keiner von ihnen kann sie aus meiner Hand befreien. Ich mache all ihre Freudenfesten ein Ende, den Feiern am Neumond und am Sabbat, den großen Festen im Jahreslauf. Ich vernichte ihre Weinstöcke und Feigenbäume, vor denen sie sagt: Das ist der Lohn, den mir meine Liebhaber gegeben haben. Die Pflanzungen lasse ich verwildern. Was noch wächst, wird vom Wild gefressen. So bestrafe ich sie dafür, dass sie ihren Liebhabern, den Baal, nachgelaufen ist, dass sie ihren Opfern dargebracht und sich für sie mit Ohrringen und Halsketten geschmückt hat. Mich hat sie vergessen. Das sage ich, der Herr. Dann aber will ich sie selbst umwerben.
Ich werde sie in die Wüste bringen und ihr zu Herzen reden. Dort wird sie meine Liebe erwidern, wie damals, als sie jung war, als sie aus Ägypten kam. Danach werde ich sie zurückbringen und ihr die Weinberge wieder geben und das Achortal, das Unglückstal, soll zu einem Tal der Hoffnung werden. Und wenn das geschieht, wirst du mich wieder deinen Mann nennen, sagt der Herr zu Israel, und nicht mehr deinen Baal. Ich werde dich dazu bringen, dass du das Wort Baal nie mehr in den Mund nimmst. Und ich werde mit dem Wild, den Vögeln und allen anderen Tieren eine Übereinkunft treffen, dass sie dir keinen Schaden mehr tun. Ich zerbreche alle Kriegswaffen und entferne sie aus deinem Land, sodass du in Frieden und Sicherheit leben kannst. Ich schließe die Ehe mit dir für alle Zeiten. Mein Brautgeschenk für dich sind meine Hilfe und mein Schutz und meine Liebe und mein Erbarmen und meine unveränderliche Treue. Du wirst erkennen, wer ich bin. Ich, der Herr. Zu jener Zeit, sagt der Herr, werde ich die Bitten des Himmels erhören und der Himmel die Bitten der Erde. Die Erde wird die Bitten von Korn, Wein und Öl erhören und Korn, Wein und Öl die Bitten von Israel. Ich will dich, Israel, wieder in dein Land einziehen. War dein Name zuvor kein Erbarmen? So werde ich mich jetzt über dich erbarmen. Warst du zuvor nicht mein Volk? So sage ich jetzt zu dir, du bist mein Volk. Und du antwortest, du bist mein Gott. Das sind die ersten zwei Kapitel im Buch Hosea. Was für ein Einstieg. Was für eine Geschichte. Wir lesen da von einem Mann, Hosea, dieser Mann war Prophet, und der kriegt diesen Auftrag, eine Hure zu heiraten. Es gibt jetzt zwei verschiedene Wege, das zu sehen. Der eine Weg ist zu sehen, dass es wirklich quasi eine Hure war, die er geheiratet hat. Das andere war zu sehen, dass er jemand heiratet und diese Frau wird später die Ehe brechen, was sie auch gemacht hat, dass sie quasi später dann Hurerei betrieben hat. Macht jetzt meiner Meinung nach nicht den größten Unterschied. Ich denke, es ist näher liegender, dass er wirklich eine Frau geheiratet hat, die vorher schon in einer anderen Beziehung war, gehurt hat in dem Sinn. Und diese Frau soll er heiraten. Und warum soll er sie heiraten? Warum diese Frau? Weil Gott sagt, das war ganz am Anfang Hosea 1, 2, denn das ganze Land ist mir untreu geworden und läuft wie eine Hure fremden Göttern nach. Das Buch Hosea beschreibt in einer Art und Weise die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk, die einfach unglaublich ist. Es beschreibt einerseits, was das Volk ist und was das Volk getan hat, und dann auf der anderen Seite beschreibt es, wer Gott ist, wie Gott darauf reagiert, wie Gott sich dabei fühlt und was Gott dann daraufhin macht. Beides. Wir sehen das beide. Und der Hosea ist so wie das lebendige Beispiel. Er ist eine Illustration. Ich mache da manchmal auch Beispiele. Gell? Bananenbrot, Teleskop, Wasserglas, was auch immer. Da kann ich dem Hosea nicht das Wasser reichen. Gell? Das ist komplett anders. Aber Gott sagt, ich möchte, dass mein Volk versteht, was sie gemacht haben und wer sie sind, um ihnen zu zeigen, wie es mir geht und was ich tun werde. Also es ist ein lebendiges Beispiel, dieses Bild Gottes. Und diese Dinge, die Israel da macht, die sind ja wirklich absolut abscheulich. Also wie Gott es da beschreibt, gell, in diesen zwei Kapiteln, wie sie anderen Frauen, also wie die Goma anderen Männern nachläuft. Ich hoffe, du hast das nie erlebt. Ich hoffe, du wirst das nie erleben, dass dein Partner das dir macht. Aber vielleicht kannst du dich nur ansatzweise ein bisschen hineinfühlen, wie es dir da gehen müsste. Wie du dich dabei fühlen würdest, wie es dem Hosea da gegangen sein muss. Und Gott sagt, so ist es mir gegangen, so geht es mir, mit dem, was ihr gemacht habt, mit dem, was ihr tut, was ihr getan habt. Und die Basis von diesem Ganzen ist ja quasi die Ehe, ist ja der Bund. Gell? Und Gott sagt auch hier in diesem Buch Hosea, später ein bisschen, lesen wir jetzt nicht, aber da sagt er, ich habe mit euch ja doch einen Bund geschlossen. Ich habe euch doch aus Ägypten rausgeholt, erinnert euch damals. Gell? Ich habe euch rausgeholt aus dem und habe mit einem Bund geschlossen, so wie meine Ehe einen Bund schließt. Und ihr habt diesen Bund gebrochen. Und so dieses Bild, und auf diesen Bund kommt er immer wieder zu reden, gell? Auf dieses Beispiel. Und wenn ich einfach jetzt durch diese zwei Kapitel drüber schaue, Zum Beispiel im Hosea 2, Vers 10, da heißt es, sie wollte nicht wahrhaben. Also sie ist fremdgegangen, sie hat herumgehurt. Aber nicht nur das hat sie gemacht, sondern sie hat sogar gedacht, dass diese anderen Menschen, andere Männer ihr was geben können. Und Gott sagt, selbst in dieser Zeit war ich es, der dir Korn, Wein, Öl und Silber und Gold gab. Selbst als sie anderen Männern nachgelaufen ist, hat er für ihren Unterhalt gesorgt. Hat er geschaut, dass es ihr gut geht. Und das Spannende bei diesen zwei Kapiteln ist, manchmal ist es gar nicht so einfach zu sehen, redet das jetzt von Gott und Israel oder redet das jetzt von Hosea und Gomer? Und genau das ist der Punkt. Das Leben von Hosea ist ein Beispiel für Gott. Es ist echt gar nicht manchmal so einfach so rauszufinden, von was von dem redet jetzt. Und Gott sagt, es ist das Gleiche. Das eine illustriert das andere. Und genauso wie das da in Vers 10, wie Gott sie da überhäuft hat. Und das Ganze ist natürlich ein Bild, gell? Nicht nur für das Volk Israel, sondern auch für uns als Gemeinde. Gell? Auch für uns persönlich, da kommen wir noch dazu. Gott hat uns nicht nur errettet und uns halt irgendwie aus dem Feuer rausgezogen oder so, sondern Gott sagt, hey, ich möchte dich sogar beschenken. Ich möchte dir meinen Geist geben. Ich möchte dir Gaben geben. Ich möchte dir Frucht geben. Ich möchte, dass dein Leben gelingt in Beziehung mit mir. Gell? Und genauso das Gleiche hat da der Hosea mit der Gomer gemacht. Obwohl sie von ihm weggelaufen ist und ihn betrogen hat. Komplett verrückt. Und schauen wir noch ein paar Verse weiter. Vers 21 sagt Gott, ich schließe die Ehe mit dir für alle Zeiten. Mein Brautgeschenk für dich sind meine Hilfe und mein Schutz, meine Liebe und mein Erbarmen und meine unwandelbare Treue. Was hätte sie verdient? Jetzt rein rechtlich, sagen wir mal, rein gefühlsmäßig. Was hätte sie verdient? Ja, Steinigung, der Tod, laut alttestamentlichem Gesetz. Aber zumindest hätte sie verdient die Trennung. Gell? Also sie hat definitiv keinen Anspruch mehr auf diese Beziehung. Und Gott sagt dann, komplett verrückt, ich sage, ich schließe mit dir die Ehe für alle Zeiten. Mein Brautgeschenk, nicht nur schließt er die Ehe, sondern er sagt, hey, ich schenke dir noch was zu unserer Hochzeit. Und was ist das, was Gott schenkt? Ich schenke dir meine Liebe, die du nicht verdient hast. Ich schenke dir mein Erbarmen, das du dir nicht verarbeitet hast. Und ich schenke dir meine Treue, obwohl du untreu warst. Und dann, du wirst erkennen, dass ich der Herr bin. Könnt ihr euch vielleicht so ein bisschen hineinfühlen in diese Geschichte, in diese Situation, in diese Begebenheit. Und wir lesen dann in Hosea 3, kommt dann dem Ganzen, du denkst ja jetzt, wir können da jetzt noch intensiver werden, aber dem Ganzen wird noch einmal was aufgesetzt. Und zwar in Kapitel 3, Vers 1 heißt es, der Herr befahl mir, nimm dir nochmals eine Frau und liebe sie. Eine Frau, die einen anderen Mann liebt und wegen Ehebruch verstoßen ist. Denn genauso liebe ich die Leute von Israel, obwohl sie sich anderen Göttern zuwenden und Presskuchen aus Rosinen lieben. Jetzt weiß ich, was du dir fragst, was haben die Rosinen da zu tun, gell? Der Kuchen, also, mag Gott keinen reinlegen oder was? Na, sehr wahrscheinlich hat dieser Kuchen was damit zu tun, dass das in den Ritualen von anderen Göttern, wenn man sie angebetet hat, gegessen worden ist. Also sie sind anderen Göttern nachgelaufen. Ja. Aber was sagt Gott da? Er sagt, hey, Hosea, geh nochmal und nimm dir eine Frau. Und manche glauben, das ist eine andere Frau. Das glaube ich nicht. Ich glaube, das ist die Gomer. Aber sie wird nur noch als eine Frau beschrieben. Die Beziehung mit dem Hosea, die ist zerrüttelt. Stellt euch das einmal vor. Er heiratet sie, sie haben drei Kinder, sie geht weg. Und nicht nur geht sie weg, sondern sie ist mit anderen Männern. Und das muss anscheinend ein längerer Zeitraum gewesen sein, weil was passiert? Nicht nur, dass sie anderen Männern nachgeht, sondern anscheinend hat sie auch Geldprobleme und muss sich selbst verkaufen. Sie wird eine Sklave. Sie gehört jemand anderen. Und was muss der Hosea jetzt machen, damit er sie quasi wieder heiraten kann, damit sie wieder zu ihm kommen kann? Nicht nur muss er sagen, komm wieder zurück, sondern er muss auch noch das dafür bezahlen. Das ist dann der nächste Vers. Vers 2. Ich kaufte die Frau um 10 Silberstücke und 6 Zentner Gerste. Und sagte zu ihr, für eine lange Zeit wirst du in meinem Haus bleiben und dich mit keinem Mann einlassen und auch ich werde nicht mit dir verkehren. Er sagt, er nimmt diese Frau, die Gomer, zurück und bezahlt für sie.
seine Frau bezahlt für sie. Zahlt den Preis. Kannst du dir vorstellen, wie das gewesen sein damals? Das war im Öffentlichen. Ja, musst du auf den Sklavenmarkt gegangen sein. Das haben wir alle gesehen, alle haben die gekannt. Gell? Und die haben ja gewusst, was die Oma gemacht hat. Gell? Die haben ja das mitgekriegt. Und dann geht der Hosea hin und statt, dass er sie vielleicht bespuckt oder schimpft oder anschreit oder was, geht er hin und er bezahlt den Preis für sie. Absolut verrückt. Wie kann ein Mensch das jemals machen? Wie kann ein Mensch so eine Liebe jemals haben? Und Gott sagt, hey, Hosea, du machst es. Weil das beschreibt in einer Art und Weise wie nichts anderes die Liebe, die ich zu meinem Volk habe. Das beschreibt in einer Art und Weise den Zustand, den ich habe in der Beziehung zu meinem Volk. Das beschreibt in einer Art und Weise, was mein Volk gemacht hat und was ich jetzt tun werde. Ich nehme euch zurück. Und das ist das Buch Hosea. Und so, diese Frau, die Goma, die gehört jetzt ihm, die gehört doppelt ihm. Nicht nur, weil er sie geheiratet hat, sondern weil er auch für sie bezahlt hat. Und das Gleiche gilt auch für uns, liebe Gemeinde. Das Gleiche gilt auch für uns. Wenn du Jesus kennst, dann sagt Jesus, ich möchte dich. Er sagt zu uns als Gemeinde, ich möchte euch. Ich möchte diese Beziehung mit euch. Und nicht nur möchte ich das, sondern ich weiß, ihr lebt alle in einer Sklaverei. Und ich weiß, es ist nicht gratis, dass das möglich ist, sondern es gibt einen Preis, der bezahlen ist. Und wisst ihr was? Ich zahle diesen Preis. 1. Korinther 6,20 heißt, wir sind Eigentum Gottes. Gekauft mit einem Preis. Vielleicht fragst du jetzt, Preis, ja, spannend, wie viel bin ich denn wert? Gell? Die Goma, was war der wert? 15 Shekel, gell? Vielleicht bin ich, was wäre denn so, was sind 15.000 oder wie viel wird man für mich kriegen? Weiß ich nicht. Gell? Und Gott sagt, du bist mein Blut wert. Du bist es wert, dass ich mein Leben gebe. Das ist der absolut höchste Preis, den es gibt in diesem Universum und den ist Gott bereit für dich zu zahlen. Was für ein Liebesbeweis. Absolut unverdient. Nichts dafür gemacht. Und Gott sagt, ich zahle das für dich. Ich mache das. Und so wir sind alle wie Goma. Wir sind alle wie dieses Volk Israel. Ja, klar, wir laufen nicht irgendwie anderen Götzen nach. Gell. Die wenigsten von euch haben jetzt wahrscheinlich irgendeinen Götzen daheim stehen oder was. Gell. Irgendeine kleine Statue oder was. Oder beten den Baal an. Aber auch wir laufen anderen Dingen nach. Ein Götze kann was angreifbar, also was man angreift sein, gell? Aber noch viel mehr, denke ich, ist es etwas, was ich anbete. Etwas, für das ich lebe. Das nicht Gott ist. Alles, was diesen Platz einnimmt, der eigentlich Gott gehört, sagt die Bibel, das wäre Götzendienst. Altmodisches Wort, aber das Prinzip funktioniert genau gleich heute noch. Gell? Auch wir machen Götzendienst. Auch wir sind wie diese Goma. Auch wir haben diesen Ehebruch begangen. Genauso wie sie. Und Gott sagt, mit euch möchte ich diesen Bund schließen. Wie verrückt, wie absolut unverdient ist diese Geschichte. Und das ganze Buch Hosea, das baut dann auf diese ersten drei Kapitel auf. Und wir werden das jetzt nicht heute alles lesen, weil wir möchten in dieser Serie einfach ein bisschen Überblick geben über diese Bücher. Was sind die zentralen Aussagen, die zentralen Dinge, die diese Propheten weitergeben möchten. Aber wir sehen, wenn wir weiterlesen, sehen wir verschiedene Dinge. Wir sehen zum Beispiel die Sachen, die Gott dem Volk dann ganz konkret vorwirft. Zum Beispiel Hosea 6,7, da sagt er, bei der Stadt Adam haben sie meinen Bund gebrochen, dort sind sie mir untreu geworden. Gilead ist eine Stadt voller Verbrecher. Es gibt Blutspuren überall. Auf den Straßen liegen Priestern auf der Lauer wie eine Räuberbande. Sie morden und begehen Verbrechen. Kannst du dir vorstellen, in so einer Stadt zu leben? Und Gott sagt, das ist Realität. So schaut es bei euch aus. Gell? Und dann Kapitel 7, Vers 8, sagt er, Ephraim wandte sich an fremde Völker. Fremde saugen ihn aus, aber er merkt es nicht. Sein Haar wird grau, aber er achtet nicht darauf. Der Hochmut von Leuten, der Leute von Israel zeugt gegen sie. Sie kehren nicht um zu mir, dem Herrn, ihren Gott. Sie suchen nicht meine Nähe. Ephraim ist dumm wie eine Taube. Erst ruft es die Ägypter zu Hilfe und dann wendet es sich an die Assyrer. Und so weiter und so fort. Eine weitere Anschuldigung Gottes, er sagt, hey, ihr lauft, sucht eure Sicherheit in anderen Dingen. In Ägypten, die sind starker, die haben viele Reiter, die haben viele Pferde, gell? Oder Assyrien, das ist auch eine starke Macht. Gell? Und von denen wollt ihr Sicherheit haben, damit es euch gut geht,
statt dass ihr zu mir kommt, euren Ehemann. Und so auch wir laufen zu allen möglichen Dingen um Sicherheit. Gell? Wie schön ist es, ein Bankkonto zu haben, wo einfach eine schöne, bequeme Zahl steht. Gell? Wie angenehm ist das? Gell? Wie schnell kann es eine Sicherheit werden? Gell? Oder auch andere Dinge, einfach eine feste Anstellung und Dinge zu haben, die mir Sicherheit geben, wo Gott sagt, hey, schön und gut und ich schenke dir das auch. Gell? Aber suchst du deine Sicherheit, die viel tiefer geht wie deine Umstände in mir? Oder bist du wie Israel, das nach Ägypten geht oder Assyrien geht? Kapitel 10, wir gehen einfach ein paar durch. Kapitel 10, 1 bis 2 sagt Gott: Israel war wie ein üppiger Weinstock, der reiche Frucht trägt. Je reicher die Leute von Israel wurden, desto reichere Opfer brachten sie auf die Altäre. Je mehr der Wohlstand im Land wuchs, umso prächtiger schmückten sie die geweihten Steinmauer. Aber sie waren nur mit halbem Herzen beim Herrn. Dafür trifft sie jetzt die Strafe. Der Herr selbst reißt ihre Altäre nieder und zertrümmert ihre Steinmale. Gott sagt, hey, ihr seid reich geworden. Euch ist es gut gegangen. Und was habt ihr mit eurem Reichtum gemacht? Ihr habt ihn verwendet, um eure Altäre schöner zu machen, gell? Und zu bauen. Und ihr seid mir nur mit halbem Herzen nachgefolgt. Hey, was für Anschuldigungen, was für Zustand das war in dem Volk. Gell? Möchtest du mit so einer Person, mit so einem Volk zusammen in Beziehung sein? Also ich nicht. Aber das Coole ist, das Geniale ist, unser Gott schon. Unser Gott schon. Und ich möchte gegen Ende da jetzt noch das Kapitel 11 lesen. Weil es einfach so sehr, so gut Gottes Herz ausdrückt. Hosea 11 heißt es: Der Herr sagt, als Israel noch jung war, gewann ich es lieb. Aus Ägypten rief ich es als meinen Sohn. Immer wieder rief ich die Leute von Israel durch meine Propheten, aber sie liefen von mir weg. Sie schlachteten Tiere für den Baal und verbrannten Opfer vor seinen Bildern. Dabei war doch ich es, der Ephraim die ersten Schritte gelehrt und es auf den Armen getragen hatte. Aber sie erkannten nicht, dass ich mich um sie kümmerte. Ich war zu ihnen wie jemand, der sein Rind schonend am Strick zieht und leitete es mit den Seilen der Liebe. Ja, ich war zu ihnen wie die Landleute, die ihrem Rind das Joch anheben, damit es leichter fressen kann, die sich sogar bücken, um ihm sein Futter hinzuhalten. Deshalb hatten sie es nicht nötig, wieder nach Ägypten zurückzukehren, aber zur Strafe für ihren Undank wurden nun die Assyrer über sie herrschen. In ihren Städten wird das Schwert wüten und alle Schwätzer vernichten, die eigensinnige Pläne schmieden. Mein Volk kehrt nicht um und hält an der Auflehnung gegen mich fest. Sie rufen zum Baal, aber der kann ihnen nimmer helfen. Doch wie könnte ich dich aufgeben, Ephraim? Wie könnte ich dich im Stich lassen? Ich kann dich nicht vernichten, Israel, wie die Städte Adama und Zeboim. Mein Entschluss hat sich mir umgedreht. Mit aller Macht ist die Reue in mir brannt. Ich kann meinem glühenden Zorn nicht freien Lauf lassen. Ich kann Ephraim nicht noch einmal preisgeben. Warum? Denn ich bin Gott und nicht ein Mensch. Ich, der heilige Gott, komme, um dir zu helfen und nicht, um dich zu vernichten. Die Verbannten werden hinter mir herziehen. Wenn ich brülle wie ein Löwe, kommen sie zitternd über das Meer im Westen. Willig, mir zu gehorchen, kommen sie aus Ägypten und aus Assyrien, so wie eine Taube herbeigeflogen kommt. Ich bringe sie wieder in ihre Heimat, das sage ich der Herr. Spürst du in dem Kapitel, wie Gottes Herz sich umdreht? Und wortwörtlich, da Vers 8, gell, du hast mein Entschluss hat sich bei mir umgedreht. Mir hast du wortwörtlich, man könnte auch sagen, mein Herz hat sich in mir gewendet, es sträubt sich in mir, mein Herz blutet auf andere Art und Weise, könnte man sagen. Gell? Gott sagt, mein Herz blutet für euch. Wie könnte ich jemals euch aufgeben? Gott sagt, ich mache es nicht. Ihr seid mir zu wertvoll. Du bist Gott zu wertvoll. Was für ein Zuspruch, was für eine Zusage. Es gibt nichts, was wir tun können, um der Liebe Gottes zu entrinnen. Es gibt nichts, was diese Gomer, was das auch das Volk Israel tun könnte, um Gott zu verlieren. Gott sagt, Herr, ich bleibe dir treu. Ich bin bei dir. Auch wenn deine Umstände schwierig sind, auch wenn du dir vielleicht andere Dinge anders wünschen würdest in deinem Leben. Gott sagt, ich bleibe dir treu. Egal, was du gemacht hast, egal, wer du bist. Und das Verrückte an dieser ganzen Sache ist, vielleicht kennst du diesen ersten Vers, Hosea 11, 1, ist dir da ein bisschen bekannt vorgekommen? Der Herr ruft, also sagt, als Israel noch jung war, gewann ich es lieb. Aus Ägypten rief ich es als meinen Sohn. Kennst du den Vers? Aus der Weihnachtsgeschichte? Das ist, der Matthäus zitiert den da. Matthäus zitiert Hosea und sagt, das deutet auf Jesus hin. Das ist verrückt. Er sagt, Jesus ist so wie Israel. Israel kommt aus dieser Gefangenschaft raus und Jesus kommt auch aus Ägypten raus und sinnbildlich, er hat nichts Falsches gemacht, aber er nimmt diese Gefangenschaft auf sich. Er nimmt diese Sünde auf sich. Und was heißt das jetzt im Kontext vom Buch Hosea, wenn Jesus Israel ist? Das heißt, Jesus am Kreuz ist so, als wäre er für den Vater fremdgegangen. So hat der Vater auf den Sohn geschaut und gesagt, mein Sohn hat das gemacht, was das Volk Israel da gemacht hat, und hat diese Strafe auf sich genommen. So hat der Vater den Sohn angeschaut, wie verrückt ist das? Und Vater, der Sohn, gibt sein Leben. Obwohl er das nichts getan hat. Aber er erfüllt es. Er nimmt diese Strafe auf sich, damit dieses Volk mit ihm sein kann, damit ich mit ihm sein kann, damit du mit ihm sein kannst. Das ist die gute Nachricht der Bibel. Das ist das Evangelium. Das ist das, was Gott uns beibringen möchte. Und das ist nicht einfach nur was Neutestamentliches, sondern es finden sich schon in den kleinen Propheten, die haben manchmal schwierige Verse zu verstehen. Aber Gottes gute Nachricht ist genauso drin. Gottes Charakter ist genau gleich und hat sich da nicht verändert. Und so das Buch Hosea, das zeigt uns die unglaubliche, tiefe, verrückte Liebe Gottes. Für uns, für dich. Ich möchte dich einladen in dieser Serie. Wir werden jede Woche ein Buch dieser kleinen Propheten anschauen, so ein bisschen aus Vogelperspektive betrachten, und möchte dich einladen, dieses Buch in der Woche dann dazwischen anzuhören. Und ich meine wirklich anhören, also irgendwie mit einer App oder was. Ich habe da sogar einen QR-Code mitgenommen, wenn du keine App hast, da kriegst du eine gratis Bibel-App, kannst du dir das anhören. Aber nimm dir vor, ich möchte herausfordern, nimm dir vor, in den nächsten Wochen jeweils das Buch, das wir im Gottesdienst behandeln, anzuhören. Warum anhören? Anhören, weil erst einmal die ersten Leute, die haben das wahrscheinlich auch gehört, nicht gelesen. Gell? Aber wenn du das anhörst, dann bleibst du nicht irgendwo stecken. Manchmal bei diesen kleinen Propheten bleiben wir bei einem Vers stecken, gell? Und tun es dann schwer weiterzulesen. Aber wenn du hörst, dann merkst du so ein bisschen einfach dieses Gesamtfeeling, dieses Gesamtbuch, kriegst du das ein bisschen mit. Und wenn du es anhörst, dann kannst du auch einfach spüren und merken, wie, was ist so der Herzschlag von diesem Buch. Die meisten Bücher kannst du in ein paar Minuten anhören, manche 5 Minuten, manche sind vielleicht eine halbe Stunde. Aber wenn du nur 10 Minuten in die Arbeit fährst, dann hast du ein Buch beim einmal hinfahren, zurückfahren schon angehört. Ich möchte herausfordern, einzutauchen in diese Bücher mit uns gemeinsam, um mehr und tiefer von Gottes Wesen und Charakter und seiner Beziehung zu uns erfahren. Und wenn du Gott heute nicht kennst, dann darf ich dir zusprechen, dass Gott sich dich wünscht, genauso wie er es in diesem Buch sagt, durch dieses Beispiel von Hosea und der Gomer. Und wenn du heute da sitzt und du denkst dir, Gott, du bist irgendwie so weit weg, ich habe wohl einmal mit dir angefangen und ich kenne dich wohl eigentlich, aber irgendwie fühle ich da so eine Distanz. Da sagt Gott, hey, ich möchte dich wieder. Ich möchte diese Beziehung mit dir wieder enger haben. Ich möchte nicht, dass du einfach was zwischen uns steht, dass du einfach nur eine die Frau bist, sondern ich möchte wieder, dass du die Goma zu mir bist, dass du wieder eine Person zu mir bist, dass wir wieder gemeinsam unterwegs sind. Das ist Gottes Herzschlag in diesem Buch. Und ich möchte mit uns beten gemeinsam am Ende. Und ich bete ein Gebet oder ein paar Verse aus dem Buch Hosea. Das ist Hosea 6, da spricht das Volk Israel. Kommt, wir kehren um zum Herrn. Hat er uns zerrissen, so wird er uns auch wieder heilen. Hat er uns Wunden geschlagen, wird er sie auch verbinden. 2-3 Tage lässt er uns leiden, dann gibt er uns neues Leben. Kommt, lasst uns alles daran setzen, ihn und seinen Weg zu kennen. So gewiss der Nacht ein Morgen folgt, so gewiss zu seiner Zeit der Regen fällt, der das ausgedörrte Land durchfeuchtet, so gewiss kommt er, um uns zu helfen. Vater im Himmel, das ist Wahrheit in deinem Wort.
Und ich sage dir danke für dieses Buch, Hosea, dass es mit reinnimmt in ein Beispiel, das einfach unglaublich ist, um uns zu zeigen, wer du bist, was für einen Charakter du hast und wie du über uns denkst. Und Vater, dein Herz blutet, wenn du an dein Volk denkst, wenn du an uns denkst. Das lass dich nicht kalt, weil wir dir wichtig sind. Und da können wir einfach nur da stehen, da sitzen und Danke sagen. Wir haben nichts dazu getan. Einfach nur Danke. Du bist ein guter und gnädiger Gott. Wir preisen dich dafür. Amen.